ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da reden wir heute über das Thema Hitzewellen und Hitzeschutz. Wann handeln wir? Mit Gregor Papsch am Mikrofon. Ja, es sind Bilder wie aus einer Filmdystopie. In Südeuropa brennen die Wälder, ganze Städte sind von den Flammen bedroht, tausende Menschen auf der Flucht oder vorsorglich evakuiert. So weit ist es in Deutschland noch nicht, aber auch hier Temperaturrekorde, extreme Trockenheit, mehr als 5000 Hitzetote allein im Juni. Und die nächste Hitzewelle ist schon da. Wer ohne Klimaanlage unterm Dach lebt, leidet an Körper, leidet an der Seele. Wundern muss sich niemand, solche Wetterphänomene sind im Klimawandel die neue Realität. Wie damit umgehen? Hitzeschutz ist teuer, ihn zu vernachlässigen, kommt uns aber noch viel teurer zu stehen. Was hilft? Damit es nicht unerträglich wird. Darüber sprechen wir heute. Und wir, das sind Dr. Julia Hellmann. Sie ist Medizinpädagogin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das ist Georg Pinz, Leiter des Fachbereichs Klima, Natur, Umwelt der Stadt Mannheim. Und ich begrüße Jörg Kachelmann, Meteorologe, Unternehmer und Publizist. Herr Kachelmann, in Frankreich und Spanien brennen die Wälder. Extreme Trockenheit, die heißen Temperaturen begünstigen diese Brände noch. Ist Europa endgültig in der neuen Klimarealität angekommen?
Das ist Europa schon seit einer Weile, wobei ich immer festhalten muss, die Wälder würden nicht brennen, wenn sie nicht jemand anzünden würde. Das ist immer so ein bisschen, was noch nicht alle verstanden haben, was auch viele Medien nicht verstanden haben. Solange kein Gewitter involviert ist, brennt nichts, solange es keine Brandstiftung gibt. Und deswegen kann es bei uns genauso gut brennen. Es kommt eigentlich nur darauf an, ob jemand eben irgendwas Dummes tut oder nichts Dummes tut. So ist es in Frankreich, so ist es in Spanien und rundherum. Das sind Brandstiftungen, aber die moderne Welt mit Dürre natürlich, die die Brandstiftung erfolgreich macht, durch Hitze, die hilft letztendlich, dass sich die Wälder schneller anzünden lassen und schneller brennen. Das spielt natürlich eine Rolle.
Die nächste Hitzewelle, sie ist da. Wiedervorhersagen von bis zu 40 Grad in Deutschland, vor allem im Südwesten. Worauf müssen wir uns einstellen in den nächsten Tagen?
Das ist eigentlich schon so das Maximum, was wir jetzt dann erreichen werden. Diese Woche am Donnerstag mit den an die 40 Grad, örtlich ein bisschen drüber. Das wird nicht mehr werden. Das ist allerdings schon furchtbar viel. Natürlich auch vor allem in der Häufung, dass es in einem Jahr zweimal mehr oder weniger vorkommt und dass wir auch nicht sicher wissen, ob es das letzte Mal war dieses Jahr. Das ist eine neue Welt. Das ist die Klimawandelwelt. Und das obere Ende, wenn sozusagen alles passen würde, ist wahrscheinlich im Moment etwa bei 45 Grad in Deutschland, die jetzt schon denkbar sind.
Frau Hellmann, als Medizinpädagogin warnen Sie schon lange vor den Folgen des Klimawandels. Jetzt die Bilder aus den Feuerhöllen in Südeuropa. Haben Sie das Gefühl, das Thema ist endlich auch hier angekommen?
Naja, das Thema ist auf alle Fälle hier angekommen und wir sehen natürlich einfach eine massive Betroffenheit natürlich der Bevölkerung und quasi quer durch alle Bevölkerungsgruppen hier in Deutschland. Aber wenn wir uns eben diese Brände ansehen, jetzt in Südeuropa, Südosteuropa, das sind massive Belastungen natürlich auch, weil Luftschadstoffe noch mit dazukommen, die die Gesundheit massiv beeinträchtigen. Und wenn wir da an die Blaulichtberufe, Feuerwehr, Leute denken, die da ständig im Einsatz sind, dann sind die schon massiv belastet, ja.
Wir werden gleich noch genauer darüber sprechen, aber schon mal zwei, drei Stichworte. Was hilft, damit die Hitze nicht unerträglich wird?
Ja, wir brauchen einfach Hitzeschutzkonzepte. Wir müssen eigentlich in allen Lebenswelten, in denen wir unterwegs sind, und das sind relativ viele, müssen wir hitzeresilienter werden. Das heißt, einfach Einrichtungen, Unternehmen, auch der öffentliche Raum muss hitzeresilienter werden. Da brauchen wir Programme, aber da werden wir ja nachher noch mal drüber sprechen.
Herr Pinz, in Südeuropa fordert der Klimawandel längst sein Tribut und hierzulande wird noch immer gestritten, wer für den Hitzeschutz eigentlich zuständig ist. Wie sehr nervt das?
Es ist auf jeden Fall belastend, weil tatsächlich alle Dimensionen von Kommunen über die Menschen selber bis hin zum Land, bis hin zum Bund eigentlich aufgefordert sind. Und das große Schlagwort, was ich in dem Zusammenhang nennen möchte, ist, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
Mhm. Mannheim zählt zu den Hitze-Hotspots in Deutschland. Können Sie den Mannheimerinnen und Mannheimern etwas Linderung verschaffen?
Wir tun das und wir werden es auch weiterhin tun. Trotzdem gehört auch zur Wahrheit, dass der Klimawandel eine enorme Geschwindigkeit erreicht hat und die Resilienz aufzubauen ein Wettlauf mit der Zeit ist.
Bleiben wir noch kurz bei diesen apokalyptischen Bildern von den Waldbränden in Südeuropa. Brände, Evakuierungen, ein Vorgeschmack, Herr Kachelmann, darauf, was uns auch irgendwann in Deutschland blühen könnte?
Das kommt halt darauf an, wie sehr wir Menschen darauf vorbereiten, dass sie zuständig sind für Waldbrände. Das ist das, woran es in Deutschland sehr gebricht, dass man so tut und dass viele Medienberichte suggerieren, dass das irgendein Automatismus wäre, dass wenn es heiß wird, dass es irgendwie auch brennt. Aber nochmal, wenn ich mich da auch wiederhole, aber es ist, glaube ich, wichtig, diese Brände sind durch Brandstiftung entstanden. Mhm. Und was mir komplett fehlt in Deutschland, aber auch anderswo in den deutschsprachigen Ländern, dass darüber informiert wird. In den USA gibt es überall die Plakate Only you can prevent wildfires mit Smokey the Bear, der das allen Menschen mitteilt. Und das fehlt bei uns völlig. Mhm. Es gibt einen Aberglauben, dass es irgendwie durch Hitze automatisch brennen würde. Deswegen gibt es auch immer mehr Brände im Winter, im Frühling und im Herbst, weil diese Desinformation durch die Medien und auch zum Teil durch Behörden dazu führt, dass die Menschen sorgloser werden, sobald es nicht heiß ist. Und da gäbe es viel zu tun. Ich vermisse diese Kampagnen kommunal, auf Länderebene, auf Bundesebene, dass eben informiert wird. Ihr seid das mit den Waldbränden. Und wenn ihr das richtig macht, dann gibt es keine Waldbrände bei uns.
Jetzt berichten aber auch die Feuerwehren in Süddeutschland, Herr Pinz, dass es auch hier jeden Tag Brände gibt. Auf Wiesen, auf Äckern, im Wald. Zum Glück noch überschaubar, aber es werden immer mehr. Wie geht es eigentlich dem Mannheimer Stadtwald gerade?
Also der Mannheimer Stadtwald ist aufgrund der Trockenheit tatsächlich auch unter Druck, sodass, so wie Herr Kachelmann das auch schon dargestellt hat, das Risiko, dass eine Unachtsamkeit oder ein Vorsatz von Menschen direkt zu einem größeren Brand führt. Das Risiko ist da. Wir haben seit, ich glaube, vorgestern wieder die höchste Waldbrandwarnstufe und wir machen das dann auch natürlich, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Tatsächlich ist es auch so gewesen, dass wir zwar am vergangenen Wochenende keinen Waldbrand, aber einen durchaus nicht kleinflächigen Vegetationsbrand in Mannheim hatten.
Was heißt der Vegetationsbrand?
Ja. Das heißt, Felder sind das, Felder. Genau. Und Ackerflächen. Mhm. Und da sind immerhin fast 30 Hektar in Mitleidenschaft gezogen worden. Und die Feuerwehr, die Blaulichtfamilie, hatte tatsächlich sehr, sehr viel zu tun. Da sind mehrere hundert Einsatzkräfte insgesamt vor Ort gewesen.
Schützt uns da, Herr Kachelmann, nur weil wir in Deutschland noch einen relativ klimastabilen Mischwald haben? Pinien, Kiefern brennen bei extremer Trockenheit schneller als Buchen oder Eichen, oder?
Es gibt ganz viele schreckliche Wälder in Deutschland, okay. Wenn ich an die Fichtenmonokultur denke, im Harz und so, die auch natürlich nur darauf warten, mehr oder weniger angezündet zu werden und gleichmäßig abzubrennen. Also wo Mischwald ist, hilft das natürlich. Und wie gesagt, das ist ja auch ein Vorteil fast der Hitze, muss man jetzt sagen, dass die Leute dann vorsichtiger sind, weil sie eben diesen Irrglauben haben. Aber wir müssen, glaube ich, und es ist ein bisschen ein Keterum Kensio in mir, wir können alle diese Vegetationsbrände, die der Kollege aus Mannheim erwähnt hat, oder all das, wir können das weitestgehend verhindern, indem wir aufklären und indem wir uns, das ist eben auch die deutschsprachigen Länder, sind halt wissenschaftsferne und auch bildungsferne Schwurbelländer zum Teil, wenn ich daran denke, wie oft noch diese Glasscherben erwähnt werden, die angeblich irgendeinen Brand machen können. Seit Menschengedenken hat keine Glasscherbe einen Brand machen können, aber sie gehören immer noch zum Stehsatz bei allen Warnungen zu diesem Thema. Ja, Glas und Glasscherben gehören nicht in den Wald und in die Natur, aber sie können keine Brände entfachen. Und da haben wir einfach, glaube ich, noch viele gemeinsame Aufgabe der Aufklärung, den Menschen zu sagen, only you can prevent wildfires. Und ich sehe das einfach nicht bisher. Ich sehe keine Plakatkampagnen an der Autobahn und so weiter und so fort und in Kommunen und so weiter. Ihr macht die Waldbrände. Ihr. Und solange das nicht sichtbar ist, fehlt mir ein bisschen der Glaube daran, dass man das wirklich verhindern möchte.
Okay, gute Anregung nach Mannheim, Herr Pinz.
Ja, also die Klarheit sozusagen formulieren wir derzeit nicht, aber seit vielen Jahren gibt es eine sogenannte Warnkaskade, mit der wir bei den verschiedenen Stufen auch aktiv auf die Bevölkerung zugehen und genau sensibilisieren. Wir schließen auch bei den hohen Waldbrandstufen natürlich Grillplätze etc. und das auch schon seit vielen Jahren. Trotzdem hat, glaube ich, Herr Kachelmann natürlich auch recht, dass ganz viel beim Thema Hitze mit eigenem Verhalten der Menschen zu tun hat.
Vielleicht mal ein paar Zahlen, die das Thema ganz gut illustrieren können nochmal. Es gibt immer mehr heiße Tage im Jahr, Tage, an denen es im Bundesdurchschnitt mindestens 30 Grad heiß ist. In den 50er Jahren waren das 3,5 Tage im Jahr, in den 90er Jahren schon knapp 9 und in den Extremjahren 2018 und 19 schon 20 Tage. Gleichzeitig sagen uns die Meteorologen, nimmt die Intensität zu. Hitze also über mehrere Tage oder gar Wochen, das sind dann eben diese Hitzewellen. Frau Hellmann, warum wird die Gefährlichkeit der Hitze immer noch so unterschätzt?
Ja, ich vermute mal, das liegt einfach an einem Kommunikationsproblem auch in Deutschland. Also wir müssen einfach viel, viel besser kommunizieren.
Also da sind Sie bei Herrn Kachelmann ganz.
Da bin ich bei Herrn Kachelmann und wir müssen natürlich, was die Hitzemaßnahmen angeht, die Schutzmaßnahmen angeht, müssen wir viel zielgruppenspezifischer kommunizieren und müssen einfach ja Maßnahmen und Tipps an die Bevölkerung geben, weitergeben, die natürlich alltagstauglich und umsetzbar sind. Und das sehen wir immer wieder in unseren Kommunikationskonzepten, die wir erstellen, wie vielfältig die Anpassungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sind, wie vielfältig aber auch die Betroffenheit ist. Und das ist eben eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit. Und insofern bin ich immer sehr dafür, dass wir auch die Multiplikatoren mehr Kompetenzen geben, die Lebenswelten eben stärken und hier die Lebenswelten eben hitzeresilienter machen. Ich hatte das eingangs auch gesagt und wiederhole mich hier auch, aber das sehe ich eben als ganz entscheidend an. Also nur eine Warnung reicht einfach nicht aus.
Mhm. Möchte ich doch noch mal kurz den Meteorologen fragen, Herr Kachelmann. Der Südwesten Deutschlands mit Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg ist in Sachen Hitze besonders gefährdet. Dazu kommt gerade in dicht bebauten, versiegelten Städten werden hohe Temperaturen zum Problem. Noch dazu, wenn es wie in Freiburg, Mannheim oder im Stuttgarter Kessel auch mal schwül wird, sind die Menschen hier im Süden Deutschlands einem besonderen Gesundheitsrisiko ausgesetzt?
Ne, die Hitze kommt halt von Süden und dann muss man nur auf die Landkarte gucken und dann ist es klar, dass es die Menschen in Baden-Württemberg, im Saarland und in Rheinland-Pfalz immer zuerst erwischt. Das ist einfach geografisch bedingt die Wahrscheinlichkeit, dass eben diese Hitze dann wirklich an der Ostseeküste ankommt oder auf Sylt oder so, ist einfach entsprechend viel geringer. Und deswegen ist es natürlich auch vor allem eine Aufgabe der südwestlichen Bundesländer, sich darum zu kümmern. Meine Sorge ist einfach bisher, dass natürlich auch diese Hitzetipps, die es gibt, natürlich oft das Gegenteil von dem erzeugen, was sie an sich bewirken wollen. Wenn ich nur daran denke, dass den Leuten immer noch gesagt wird, dass sie morgens die Fenster zumachen sollen und abends spät erst wieder aufmachen sollen. Und wenn ich daran denke, wie viele alte Menschen in ihren kleinen Wohnungen einen grausamen Hitzetod sterben mit dem Kondensationswasser an den Wänden, weil sie in ihren kleinen Wohnungen bei völliger Windstille und bei geschlossenen Fenstern die Luft dort drin auf 100% Luftfeuchtigkeit hochatmen, was kein Herz- und Kreislaufsystem jemals aushalten wird. Und was durch viele Behörden und auch Medien dort den Menschen empfohlen wird, ist nichts anderes als aktive Sterbehilfe. Auch da, deswegen finde ich das auch immer ein bisschen Wohlfeil, diese ganz großen Diskussionen zu machen schon mal darüber, dass es sinnvoll, dass wir maschinell, dass es kühlende Systeme gibt, die es nach meinem Dafürhalten in Altersheimen, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern überall schon lange geben sollte. Aber wir sollten zuerst mal aufhören, damit dem natürlichen Reflex zu lüften, Fenster aufzumachen, letztendlich das entgegenzusetzen, dass wir die Leute dazu auffordern, letztendlich ihre Fenster zu schließen und dort einen grausamen Tod zu sterben. Das ist für mich schwer auszuhalten, dass das immer noch da ist.
Frau Hellmann, gehen Sie damit, dass es nicht immer sinnvoll, sich in der Kühle einzuschließen?
Ja, absolut. Also dieses Stoßlüften, das ist natürlich absolut sinnvoll. Das Problem sehe ich aber vor allen Dingen eben darin, dass manche Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, aktiv das Fenster zu öffnen, zu schließen oder wie sie das eben gerne hätten. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also auch wenn wir uns die Mortalitätszahlen anschauen vom RKI, dann sehen wir eben, dass das insbesondere Menschen betrifft, die in sehr hohem Lebensalter sind und die dann, wenn wir uns eben vorstellen, die leben noch alleine, sehr, sehr viele im hohen Lebensalter sind eben alleine in ihrem häuslichen Umfeld und die gar keine nicht ausreichende Mobilität haben, um eben Fenster aufzumachen, Fenster zu schließen, die Verschattung zu aktivieren oder auch andere Hitzetipps umzusetzen, zum Beispiel eben auch sich entsprechend zu kleiden. Und gerade letzte Woche habe ich mit einem ambulanten Pflegedienst gesprochen, der gesagt hat, was sollen wir denn machen, wenn wir nur einmal die Woche zum Beispiel in diese Wohnung kommen, weil das einfach die Verordnung ist und wir merken, dieser Innenraum ist total stickig, ist viel zu heiß, wir können nichts machen, wir sind dort nur einmal die Woche. Also wir brauchen einfach dringend Leute, die wirklich öfter Kontakt aufnehmen, gerade zu diesen Menschen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben. Ich weiß nicht, über Nachbarschaftshilfen beispielsweise gibt es tolle Programme inzwischen in unterschiedlichen Kommunen. Also da brauchen wir Lösungen.
Das alles, Herr Pinz, kommt Ihnen wahrscheinlich sehr bekannt vor. Weil Ihnen das seit dem 27. Ja. Juni, ich glaube, das war der heißeste Tag in der Geschichte Mannheims, der 27. Juni, 40 Grad natürlich, ja. Diese täglichen Sorgen bei solchen Wetterlagen, das kriegen Sie wahrscheinlich oft zu hören.
Ja, wobei speziell jetzt am 27. Juni in den Tagen davor, aber vor allen Dingen auch danach dann, sind das nicht nur kleine Sorgen gewesen, sondern das waren handfeste Krisenlagen, natürlich. Die natürlich da aufgetreten sind. Und Frau Hellmann hat völlig recht, das Thema Multiplikatoren, also Menschen, die mit vielen Menschen in Kontakt treffen, Menschen, die auf andere Menschen Acht geben können, sind unheimlich wichtig in diesem Zusammenhang, weil es genau viele Menschen gibt, die selber noch nicht das richtige Verhalten an den Tag legen oder eben auch nicht mehr können.
Mich würde noch interessieren, Frau Hellmann, kann sich unser Organismus auf Dauer überhaupt schützen? Oder können wir nur um uns herum durch kluge Infrastruktur die Auswirkungen lindern?
Also die Temperatur, mit denen wir zukünftig zu rechnen haben und die wir ja auch schon erreicht haben, irgendwo sind dann natürlich auch die physiologischen Grenzen eines menschlichen Körpers gegeben. Also wir können uns nicht ohne Ende anpassen. Das heißt, wir müssen einfach auch natürlich immer bei allen Diskussionen, die wir führen, immer den Klimaschutz auch mitdenken. Das ist nun mal die beste Anpassung. Aber ja, klar, also Hitze wirkt auf den kompletten Körper, beeinträchtigt uns in unserem Wohlbefinden, in unserer Gesundheit und gerade eben auch für Menschen, die eine bestehende chronische Erkrankung haben, die in einem hohen Lebensalter sind, sind eben besonders gefährdet. Aber im Grunde genommen sind wir eben alle betroffen, je nachdem eben, wie alt wir sind, wie gesund, wie krank wir sind, aber auch zum Beispiel, was wir arbeiten, wo wir wohnen, wie wir leben, also wie unser Alltag aussieht. Und da sehen wir zum Beispiel, dass eben manche Menschen sehr, sehr viel stärker betroffen sind als andere. Das hat auch starke soziale Komponenten, die damit bedacht werden müssen. Aber Sie haben es eben auch angesprochen, also wir haben natürlich körperliche Effekte, aber auch unsere Psyche ist belastet, wir sind gestresst, wir sind gereizt, wir haben die sogenannte kurze Zündschnur, also auch so das friedliche Miteinander, kommt so ein bisschen ins Wanken in Hitzeperioden und wir sehen natürlich auch wirtschaftliche Effekte.
Sind Klimaanlagen die Lösung, Herr Kachelmann?
Ja, das wäre schon lange eine Lösung. Ich meine, Klimaanlagen hört sich natürlich immer deutsch.
Haben diesen furchtbaren Ruf einfach
in Deutschland. Ja, genau. Das ist das Problem, in einem furchtbaren Schwurbelland zu sein, in dem Homöopathie von Apotheken bezahlt wird und Schlimmeres. Deutschland, und das sind die deutschsprachigen Länder allgemein, da nehme ich die Schweiz jetzt gerade mal mit ein und Österreich auch. Wir sind furchtbare Schwurbelländer. Und zu Schwurbelländern gehört dazu, dass man glaubt, dass Durchzug des Teufels ist. Deswegen kriegen Oma und Opa keinen Ventilator vor die Nase, was sehr hülfe. Wenn sie einen Ventilator vor die Nase bekommen, dann wird letztendlich es immer aushaltbar sein. Das haben Menschen in anderen Gegenden der Welt schon lange entdeckt. Da sind Propeller an der Decke, Ventilator überall. Und deutsche Menschen im Urlaub halten das auch ganz erfolgreich aus. Die halten amerikanische Hotelzimmer mit schreddelnder Klimaanlage wunderbar aus und sterben auch nicht. Sie halten auch aus, wenn am Strand der Kanaren den ganzen Tag Windstärke 6 ist und finden das angenehm, brechend aber weinend zusammen, wenn ein 2 Kilometer pro Stunde genannter Durchzug in irgendeinem Bürogebäude stattfindet, behaupten dann, sie bekämen einen steifen Nacken und Ähnliches. Und alles das ist hanebüchener Unsinn, der uns aber gemeinsam daran hindert, Menschen letztendlich zu helfen in der Hitze. Es gibt Menschen, und es sind nicht wenige Menschen, die auch glauben, dass Klimaanlagen krank machen würden, weil sie irgendwann mal vor 7 Jahren in einem vollen Gebäude irgendwo in der großen, weiten Welt dann 3 Tage später einen Schnupfen bekommen haben und dann letztendlich dadurch ableiten, dass es die Klimaanlage gewesen sein muss. Und das macht eben die Voraussetzungen für irgendeine sinnvolle Lösung so schwer. Erstens, weil immer noch behauptet wird, man müsse irgendwelche Fenster schließen, was im Gegenteil, wie gesagt, aktive Sterbehilfe ist. Und zweitens, weil eben, obwohl wir immer mehr genau in dem Moment, wo wir es brauchen, letztendlich diese vielen Solarflächen haben, die auch diesen ökologisch sinnvollen Strom produzieren, dann trotzdem finden, ja, aber irgendwie finden wir so eine Wärmepumpe trotzdem des Teufels, weil sie Strom verbraucht. Und wir müssen von dieser Wissenschaftsfeindlichkeit wegkommen. Wir müssen irgendwie akzeptieren, dass wir im 21. Jahrhundert angekommen sind und dass wir nicht einfach zynisch sagen müssen, ja, wir möchten lieber schaffen, dass wir in 50 Jahren vielleicht das mit dem Klimawandel irgendwie packen, aber bis dahin schicken wir die Leute einfach zynisch über den Jordan. Wir haben nicht Zeit dafür zu warten, wir müssen das jetzt angehen, wir müssen das jetzt tun, dass Sozialheime, Pflegeheime, Krankenhäuser und so weiter durchgehend auch technisch gekühlt werden. Alle diese Dinge, wenn ich wieder sehe, dass die Stadt Köln eine Schule baut ohne irgendeine technische Kühlung und so, ja, da ist nur Sprachlosigkeit und auch einfach irgendwie die Hoffnung im hohen Alter, dass man da nicht lange zusehen muss, wie zynisch über dieses Problem, über dieses Thema hinweggegangen wird.
Sie hören SWR Kultur. Wenn ich da kurz einhaken darf. Ich glaube, es ist unstrittig, dass in akuten Situationen, bei akuten Hitzelagen, wir besonders Augenmerk auf vulnerable Gruppen legen müssen. Alte, Kranke, Junge. Aber das ist mir deutlich zu undifferenziert, weil bevor man die wirkliche Notwendigkeit hat, eine Klimaanlage zu nutzen, die nur das Symptom bekämpft und nicht die Ursache lindert, da gibt es noch eine ganze Menge von Dingen, die vorher möglich sind, durch Verhalten, durch intelligente Gebäudestellung, durch Verschattung, Begrünung etc. Ich glaube, da muss man wirklich sehr differenziert betrachten. Ich halte tatsächlich für die Gesamtbevölkerung Klimaanlagen flächendeckend für keine schlaue Lösung. Sie ist teurer und sie erhöht das Problem.
Ich habe jetzt mal zunächst mal als erste Priorität die vulnerablen Menschen gedacht, aber es ist auch durchaus, glaube ich, mit der Zeit, wenn wir dann eher bei den 45 Grad gelandet sind und so, man kann einfach nicht sagen, ja, tut mir leid, dass wir jetzt diesen Klimawandel haben, hättet ihr nicht so in den, ihr blöden Boomerinnen und Boomer, hättet ihr in den 60er und 70er nicht so die Sau rausgelassen, dann wäre es jetzt nicht so heiß. Wir müssen schon, das ist schon eine Aufgabe, dass wir auf die Bevölkerung aufpassen müssen und dass wir auch Kindern letztendlich eine Umgebung schaffen müssen, dass die nachts schlafen können. Und da können wir noch so viel begrünen, wenn nachts es nicht mehr unter 25 Grad drunter geht. Und das findet auch in Mannheim oder vor allem in der Nähe in Heidelberg statt, wenn dann der Odenwaldföhn geht, wenn die Leute nachts nicht mehr schlafen können, ob es jetzt Kinder sind oder Ältere, dann haben wir ein Problem und wir können nicht sagen, ja, wir finden es jetzt doof, dass ihr nicht schlafen könnt, aber irgendwie können wir nichts machen. Und das Grüne, was auch immer Sie grün irgendwo hinmachen wollen, das hilft nachts nicht.
Sie hören SWR Kultur, das Forum, und da ist das Thema heute Hitzewellen, Hitzeschutz, wann handeln wir? Und es diskutieren der Meteorologe Jörg Hachelmann, Georg Pinz von der Stadt Mannheim und die Medizinpädagogin Julia Hellmann. Frau Hellmann, lassen Sie uns über ein Thema reden, das man nicht gerne hört, aber über das wir sprechen müssen, nämlich Regeln, Verbote. Es gibt ja überhaupt kaum verbindlichen Vorgaben für den Umgang mit Hitze. Hitzefrei in der Schule, am Arbeitsplatz, da macht jeder, was er will. Der DGB fordert gerade ein neues Hitzeausfallgeld für Tage, an denen schlicht nicht gearbeitet werden kann oder darf. Die Stadt München hat Wasserentnahmeverbote erlassen, Verbote für Pools, das Rasensprengen und das Autowaschen. Das alles mit Verboten zu regeln, ist das angemessen Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist ein bisschen schwierig mit Verboten zu regeln. Also ich glaube, da werden wir Probleme bekommen. Aber Sie haben nicht ganz recht. Es gibt schon ein paar Regeln, die auch ganz gut funktionieren. Wir haben im Arbeitskontext einige Regeln. Auch wir haben die Arbeitsstättenregel beispielsweise, die das Arbeiten bei Hitze definiert. Wann müssen welche Maßnahmen oder welche Maßnahmen sollten wann eben getroffen werden? Und das betrifft den Innenraum. Diese Arbeitsstättenregel ist auch für den Außenraum jetzt gerade schon, ich weiß nicht, ob es schon komplett evaluiert ist und veröffentlicht ist, aber zumindest wird da gerade intensiv daran gearbeitet. Also es gibt schon Regeln, aber das ist wird uns auch nicht langfristig weiterhelfen, weil wir können zum Beispiel nicht das Fußballtraining am Nachmittag jetzt komplett verbieten und den Kindern somit die Bewegung irgendwie nehmen. Das funktioniert nicht und deswegen denke ich, werden wir eher in die Richtung gehen müssen, dass diejenigen, die eben in den Einrichtungen auch entscheiden, und das sind, ich wiederhole mich, die Multiplikatoren, dass wir die so ausstatten mit so einer ausreichenden Kompetenz, dass die eben wissen, okay, wann können wir welches Training stattfinden lassen, wie können wir zum Beispiel eben auch die Sportstätte so gestalten, dass die Hitzebelastung, die Hitzebetroffenheit geringer ist, auf was müssen wir achten. Also wir können nicht alles verbieten, sondern wir müssen einfach gucken, dass wir ja Veranstaltungen, Arbeitsstätten, aber eben auch den schulischen Betrieb, dass wir den eben so ausrüsten, dass die Hitzebelastung geringer wird. Und da haben wir unterschiedliche Maßnahmen. Es gibt Musterhitzeschutzpläne für den Sport, für die Schule, für Krankenhäuser. Also wir haben eigentlich alles auf dem Papier. Was uns jetzt eben noch fehlt, ist das Ganze in die Umsetzung zu bringen. Dafür bräuchte es Geld und Personal. Daran hapert es gerade ein bisschen, aber wir haben zumindest eigentlich sehr, sehr gute Konzepte dafür. Wir müssten sie einfach umsetzen, okay, und dann natürlich auch evaluieren.
Okay, über das Geld reden wir gleich noch. Aber schönes Beispiel, Fußball greife ich gerne auf. Es ist 17 Uhr, mal angenommen, in Mannheim hat es 32 Grad. Fußballtraining der E-Jugend, das sind die 10-Jährigen, noch dazu auf Kunstrasen, der sich bekanntlich noch mal mehr aufheizt. Ist das verantwortbar? Herr Pinz, gehört das Training nicht verboten?
Verbot ist ja in der Regel immer dann erforderlich, wenn freiwilliges Handeln nicht mehr funktioniert. Mhm. Und die Multiplikatoren, die Sie angesprochen haben, da habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie aktuell es ist, aber eine Information, die mir zugekommen ist, dass vor wenigen Tagen wohl der Badische Fußballverband Hilfestellung genau für solche Dinge herausgegeben hat. Ich weiß die genauen Schwellenwerte nicht, aber gebe ich mal das Beispiel, direkte Sonne über 35 Grad, da steht sinngemäß in diesen Richtlinien drin, dann ist es sinnvoll, dass Training nicht stattfinden zu lassen. Und ich glaube, das ist auch ein gebotener Weg, dass wenn wirklich Gesundheitsgefährdungen anstehen, dann sind Verbote das gebotene Mittel. Ansonsten geht viel über die Multiplikatoren, die darauf hinwirken. Wir werden auch in Mannheim beispielsweise Veranstalter jetzt verstärkt ansprechen, ob sie im kommenden Jahr nicht Veranstaltungen vielleicht wirklich aus den allerheißesten Tagen, wenn es Open-Air-Veranstaltungen sind und Kühlung nicht möglich ist, dass sie die vielleicht in andere Wochen des Jahres verlegen, wo es möglich ist.
Ja, sehr gut. Herr Kachelmann, ne, bei Verboten, bei Regeln, da schrillen ja auch schnell die Alarmglocken, da wird es schnell politisch und wir reden noch nicht über Party oder andere Versammlungsverbote wie Demos zum Beispiel. Wird die Hitze das neue Corona?
Weiß ich nicht. Ich hatte mit Corona oder so, ja, man hat versucht, das Richtige zu tun. Man hat nicht immer das Richtige getan. Man weiß das nachher. Ich glaube, wir wollen jetzt lieber keine Corona-Diskussion aufmachen. Es ist auch für andere Länder nicht so ein Problem, mit Verboten umzugehen. Ich meine, in Frankreich ist es die schiere Normalität, dass man nicht das Auto waschen darf oder dass man nicht den Rasen grün machen darf. Wenn Sie durch Frankreich fahren jetzt im Moment, dann sehen Sie lauter gelbe Wiesen, auch privat und so. Und kein Auto muss gewaschen werden. Ich meine, das ist halt auch ein Ausmaß von Wohlstandsverwahrlosung, dass wir darüber reden müssen, ob man jetzt in Dürrezeiten sein Auto wäscht. Warum um alles in der Welt muss ein Auto gewaschen sein? Oder warum muss die Wiese im häuslichen Garten grün sein? Sie wird von selber wieder grün, sobald es regnet. Und wenn wir bei dem Sport für Kinder und Jugendliche sind, da ist weniger die Hitze das Problem, sondern das Ozon, was ein gerade für adoleszente Menschen sind hohe Ozonbelastungen ein Problem. diese Atemwegsdinge, die das Ozon macht. Das ist ein so ein Lungengift, was entsteht, wenn die Sonne in flüchtige Kohlenwasserstoffe reinscheint und in Stickoxide, dann bildet sich Ozon. Das wird dann nachts wieder abgebaut, wenn die Sonne wieder weg ist. Außer in den Bergen oben im Schwarzwald ist das Ozon dann die ganze Nacht. Und wir sind jetzt zum Beispiel am Aufzeichnungsnachmittag, an dem Tag, an dem das jetzt die meisten auch vielleicht hören werden, sind wir in Mannheim bei 150 angekommen Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das wird noch weiter ansteigen, weil eben es wird auch immer von der Mittagshitze gesprochen. Auch das ist Blödsinn. Die höchste Temperatur ist zwischen 17 und 18 Uhr üblicherweise und damit auch die höchste Ozonbelastung. Deswegen, es gibt so viele schreckliche Tipps, auch eben den Sport dann in die kühleren Abendstunden und so zu verlagern. Es gibt einfach leider so viel Desinformation und Unsinn. Und man sollte solche Anlässe nicht unbedingt verbieten, weil die Temperatur zu hoch sind, sondern weil es für Kinder und Jugendliche bei dieser Ozonbelastung ein potenziell dauerhaftes Gesundheitsrisiko ist, das zu tun. Nur da müsste sich jetzt jemand um die Ozonkonzentration kümmern, da müsste sich jetzt jemand dafür interessieren. Das war in den 90er Jahren mal der Fall. Das hat dann irgendwann mal wieder, haben alle kollektiv beschlossen, dass Ozon kein Thema mehr ist. Und so sind wir heute an einem Punkt, dass das allen ganz egal ist und niemand wahrscheinlich realiter weiß, wie hoch die Ozonbelastung im Moment ist.
Also entscheiden müssen wir so oder so, ob der Sport stattfindet oder nicht und aus welchen Gründen, aus welchen Beweggründen, mit welchen langfristigen Folgen möglicherweise. Herr Pinz, die Stadt Mannheim, jetzt machen wir es vielleicht auch ein bisschen konkreter noch, war bundesweit eine der ersten Kommunen mit eigenem Hitzeaktionsplan. Der wird ständig angepasst, erweitert. Was tun Sie gegenwärtig gegen die Überhitzung in Mannheim?
Ja, also es ist richtig, wir haben aufgrund der Lage im Oberrheingraben und den bekannten Zusammenhängen, die Herr Kachelmann geschildert hat, natürlich schon sehr früh konkrete Berührungspunkte mit Hitzeakutlagen bekommen. Und der Hitzeaktionsplan ist tatsächlich, das ist jetzt Zufall, gestern in der zweiten grundhaft überarbeiteten Version vom Gemeinderat beschlossen worden. Was steht da drin? Wir kümmern uns tatsächlich nach dem vorhin schon viel zitierten Multiplikatorenprinzip viel um die Gesundheit der Menschen. Und haben darüber hinaus natürlich auch die städtebauliche Dimension, also die Bereiche, in denen wir mit Entsiegelungsmaßnahmen, mit Begrünungsmaßnahmen und Co. die Temperaturspitzen natürlich abzupuffern versuchen. Das tun wir schon seit langem. Und infolge der Akutlage Ende Juni haben wir auch als neues Instrument einen Hitzestab eingerichtet. Das sind also wirklich die Menschen oder die Vertreterinnen der Blaulichtfamilie, also Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Krankenhäuser, die Einrichtungen für Kinder, für Senioren, dass wir dort halt uns Lagebilder verschaffen und auch zum gegebenenfalls Akutmaßnahmen greifen.
Frau Hellmann, wie finden Sie das?
Ja, das finde ich sehr, sehr gut und ich habe die Entwicklung des Mannheimer Hitzeschutzplans mitbekommen dürfen in meiner Forschungsarbeit und Mannheim war da ja ganz vorne mit dabei. Ich denke, was wir natürlich ganz, ganz dringend bräuchten, ist auch eine Messung der Wirksamkeit von Maßnahmen. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die unterschiedliche Bevölkerungsgruppen hilft, aber wir wissen nicht so viel über die Wirksamkeit und das fände ich jetzt einfach einen ganz wichtigen Schritt, dass wir mal in die Evaluation gehen und da natürlich auch die direkte Frage mal an den Herrn Pinz, wie weit Sie da sind, ob Sie da schon Ergebnisse haben, welche Maßnahmen besonders wirksam sind.
Haben wir tatsächlich, als wir die erste Version des Hitzeaktionsplans uns angeschaut haben, gemacht und haben auch für alle Maßnahmen, die wir jetzt für den zweiten Hitzeaktionsplan beschlossen haben, jeweils das Evaluationskonzept direkt mitbeschließen lassen. Das heißt also, alle Maßnahmen sind evaluierbar, wobei man da ein bisschen differenzieren muss, dass es Maßnahmen gibt, wo man leicht Indikatoren finden kann, aber die Wirksamkeit beispielsweise von Informationen, von Akzeptanzmaßnahmen immer bisschen weniger Evidenz erzeugt, was konkrete Messwerte angeht. Aber ja, wir tun das. Mhm. Wir haben alle Maßnahmen evaluiert, haben auch tatsächlich nicht so erfolgreiche Maßnahmen einfach nicht weiter fortgeführt und setzen sehr stark aber auch auf unseren Lerneffekt, dass wir als Kommune einen relativ weiten Weg bis zum einzelnen Menschen haben. Und da kommt das leider in dieser Sendung sehr oft genannt, aber immer noch, es ist ein existenziell wichtiges Multiplikatorenprinzip auch dazu.
Herr Kachelmann, das, was Herr Pins eben unter anderem angesprochen. Dafür gibt es ein Stichwort, oft angeführt, die sogenannte grün-blaue Infrastruktur, also mehr Bäume, Wasseroberflächen, Entsiegelung. Jetzt ist die Frage, wo fängt Hitzeschutz an, wo hört das auf? Es ist jetzt was anderes, eine Bank im Schatten aufzustellen oder Häuser oder gar Krankenhäuser oder Dachgeschosswohnungen gegen Hitze resistent zu machen, die ganze Stadtplanung anzupassen. Da hängen enorme Kosten dran, die sind für die meisten Kommunen ja gar nicht zu stemmen. Was soll man da tun? Wie kommt man da raus?
Das ist jetzt schwierig für mich als Ausländer da zu klugschweizern, wie das Deutschland halten soll. Es wäre wichtig, das zu tun. Auch
Sie
wenn
können
das
uns ja sagen, wie man es in der Schweiz macht. Da ist die gleiche Hitze.
Wir sind noch ein bisschen höher über Meer. Deswegen ist das Problem vielleicht bei uns auch nicht so im Ausmaß. Ich glaube, wir machen uns auch ein bisschen weniger Sorgen, dass Ventilatoren uns tot machen und Ähnliches. Aber das Problem ist bei uns sicher auch mit der Zeit so. Und es geht halt alles schneller, als sich manche gedacht haben mit dieser Erwärmung, mit dieser Hitze, die da kommt. Das ist alles gut. Jeder Baum hilft, mehr Bäume helfen. Die helfen allerdings, wie schon erwähnt, auch nicht nachts. Wenn es nachts nicht unter 25 Grad geht und niemand schlafen kann, dann hilft es dann auch wieder nicht mehr. Da können wir noch so viele Bäume gepflanzt haben. Wir müssen eben auf allen Ebenen was tun. Und mir gefallen natürlich alle diese schönen akademischen Ansätze, die auf die lange Strecke gehen. Aber wie gesagt, solange ich nicht eine Kampagne sehe, dass Ventilatoren Leben retten, solange fehlt mir ein bisschen der Glaube an den Ernst. Es ist mir zu wenig hands-on. Es ist mir zu wenig direkt an das Herz und das Hirn der Menschen rangekommen, dass man letztendlich einfach versucht, das schnell hinzukriegen, dass man diesen Aberglauben wegbekommt. Und nochmal, solange Kommunen, Länder und irgendwie staatliche Behörden schreiben, dass man morgens das Fenster zumachen soll, entgegen allem, was Menschen ja instinktiv tun, sperren sie Menschen mal in ein kleines Studioaufzeichnungsgebäude im SWR. Und lassen Sie sie mal dort stundenlang vor sich hin atmen in einem relativ kleinen Raum.
Oh, das ist ja herrlich klimatisiert.
Ja,
fast zu kalt.
Aber schalten Sie die Klimaanlage ab. Schalten Sie bitte die Klimaanlage ab und dann lassen Sie uns gemeinsam diesen Versuch machen, wie angeblich toll es doch ist, die Hitze auszusperren. All die älteren Menschen, die dem SWR zuhören, und das sind ja fast alle, die wissen noch, wie es damals war, in den Zügen und in den Autos ohne Klimaanlage. Was hat man gemacht? Überall alle Fenster auf. Die Züge sind mit diesen wurstartigen, wurstfarbenen Vorgängen und Vorhängen durch die Republik gefahren. Und es hat Windstärke 10 in diesen Zügen geherrscht, weil anders ließ es sich nicht aushalten. Was hat man gemacht in den Autos? Alle Fenster auf. Was hat man gemacht früher in Telefonzellen? Man hat versucht, mit einem Bein irgendwie die Türe aufzuhalten im Sommer, damit man das irgendwie aushält. Und heute sagt man den Leuten, man müsse die Hitze aussperren und irgendwie die Fenster zumachen. Und ich kann mich leider, ich weiß, das ist ein bisschen repetitiv, was ich sage, aber so kommen eben 5000 Hitzetote im Juni zustande, wenn man das Gegenteil sagt von dem, was eigentlich richtig wäre.
Nochmal einen kleinen Schritt zurück, Herr Pinz, ist die Finanzierung das größte Problem?
Mini-Vorbemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Also ich kenne keine Kommune, die hier im näheren Umfeld im Oberrheingraben ist, die das von Ihnen gezeichnete Bild bezüglich der Hitzetipps tatsächlich abgibt. Zum Thema Finanzierung. Es ist ganz gleich, ob man jetzt in der Logik Klimaanlagen sind das Allheilmittel oder die vorbeugenden Maßnahmen sind mindestens ebenso wichtig beheimatet ist. Das sind enorme finanzielle Volumina. Ja. Und wir unterhalten uns da tatsächlich selbst bei Kommunen der Größenklasse Mannheims über viele, viele, viele Millionen Euro, die notwendig wären, um hier voranzukommen. Und das ist wahrscheinlich noch zu niedrig gegriffen. Das werden Hunderte von Millionen Euro sein. Und das vor dem Hintergrund der extrem klammen Kassen, die ja auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, immer mehr ins Bewusstsein rücken, dass die Kommunen da einfach überfordert sind, das zu tun.
Und darf ich kurz, darf ich kurz ergänzen bzw. erläutern? Der Bund hat ja ein riesiges Sondervermögen für Infrastruktur aufgenommen. 100 Milliarden davon hat er den Ländern und Kommunen zur Verfügung gestellt für den Hitzeschutz. Bundesumweltminister Carsten Schneider sagt, das muss reichen. Aber es reicht nicht, Herr Pinz. Wie sehen Sie das?
Genau, richtig. Also das kann man abkürzen, das kann nicht reichen, weil es ja so facettenreich und so viele Dimensionen sind, wie Stadtraum, wie öffentlicher Raum sich positiv auf die Hitzeentwicklung auswirken kann. Und bauen im öffentlichen Raum, verändern im öffentlichen Raum ist teuer. Und dann sind wir noch gar nicht bei den ganzen öffentlichen Einrichtungen, bei den Schulen, bei den Kitas, bei den Senioreneinrichtungen. Das überfordert einfach tatsächlich die kommunale Finanzausstattung erheblich.
Herr Pinz, darf ich ganz kurz fragen, Mannheim.de, Schutz im Innenraum, Tipps für heiße Sommermonate in Mannheim. Dort steht, immer dann lüften, wenn die Lufttemperatur draußen kühler ist als drinnen. Das ist Fenster schließen den ganzen Tag. Und dann noch als zusätzliche aktive Sterbehilfe nasse Tücher auf die Haut legen. Arme und Beine mit Wasser leicht besprühen, nicht abtrocknen. Das heißt, die Leute werden in geschlossenen Räumen mit geschlossenen Fenstern die Luftfeuchtigkeit hochatmen. Und damit es noch schneller 100% Luftfeuchtigkeit drin ist, bringen sie noch zusätzliche Feuchtigkeit in den hermetisch abgeriegelten Raum rein, in dem auch noch nasse Tücher in die Gegend gelegt werden. Wie gesagt,
Herr Kachelmann, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf.
Nein, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf.
Also dieses Dokument ist mir bekannt und wir haben es in der Printfassung auch genau um diese Punkte, wir haben diese Punkte entfernt. Das ist mir jetzt neu, dass uns der Fehler dort unterlaufen ist. Sie haben völlig recht, da brauchen wir gar nicht zu streiten, dass die Feuchtigkeit ein erhebliches Risiko ist.
Das ist auch, glaube ich, vorhin klar geworden, dass mit Nicht-Lüften natürlich schon auch Lüften gemeint ist, eben Stoßlüften. Frau Hellmann, was kann aus medizinischer Sicht noch vielleicht besser werden? Wie können Risikopatienten, gerade die, also ältere, kranke Menschen, wie können Kinder besser geschützt werden? Aus medizinischer Sicht, welche Ideen gibt es da? Es gibt ja schon so Hitzetelefone, Patientenkarteien. Was noch? Kann die KI helfen möglicherweise?
Das weiß ich nicht, ob die KI helfen kann. Das überschreitet tatsächlich meine Kenntnisse. Aber was zum Beispiel ganz, ganz wichtig wäre, dass in allen hausärztlichen Praxen bekannt ist, wie Medikamente zum Beispiel bei Hitze wirken und dass manche Medikamente ihre Wirkung verändern oder auch Nebenwirkungen hervorrufen, wie Medikamente auch richtig bei Hitze gelagert werden. Also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Das wissen nicht alle, das wissen viele, das wissen aber nicht alle. Und das ist natürlich auch ein Wissen, was dann von den Hausärzten, Hausärztinnen dann an die Patienten weitergegeben werden muss. Also das ist ein Tipp, den ich aus medizinischer oder aus medizinpädagogischer Sicht ganz wichtig fände. Aber natürlich eben auch, wie verhalte ich mich bei Hitze richtig? Und ich sehe immer noch, dass eben Menschen, die ja denken, ach, für mich spielt das alles gar keine Rolle, weil ich gehöre zu keiner Risikogruppe. Das mag vielleicht so sein, aber allein durch ihr Verhalten, schwupps, sind sie eben doch in einer Risikogruppe, weil sie eben zum Beispiel zur heißesten Zeit des Tages Sport treiben und dann eben ihren Körper einfach überlasten. Und deswegen müssten im Grunde genommen, müsste der Gesundheitsbereich oder das Gesundheitssystem müsste einfach viel besser aufklären oder noch mehr aufklären und hier die Hitzekompetenz auch in der Bevölkerung erhöhen.
Schafft es Mannheim, Herr Pinz, sich zu wappnen für die nächsten 50 oder sogar 100 Jahre? Was glauben Sie?
Ich bin da fest von überzeugt, dass wir es schaffen. Tatsächlich ist nur die Frage der sozusagen der Anpassung schon relevant. Wir lernen, sonst hätten wir nicht nach 5 Jahren schon sozusagen eine Evaluation gehabt. Ich nehme noch jetzt den Hinweis, dass wir ein altes Dokument noch online stehen haben, auch sehr ernst. Der wird verschwinden. Also ich glaube, wir schaffen das. Wir können das auch schaffen. Allerdings muss ich auch davor warnen, zu glauben, dass sich nichts verändern wird. Also es wird trotzdem schon anstrengender.
Letzte Frage an Sie, Herr Kachelmann. Ich mache damit ein Fass auf. Ich weiß, über das wir in der nächsten Sendung vielleicht dann weiter diskutieren können. Wird infolge des Klimawandels es in Deutschland irgendwann Gegenden geben, die unbewohnbar sind?
Nee, das glaube ich nicht. Es wird zunächst mal in Gegenden der Welt passieren, die nichts für den Klimawandel können, furchtbarerweise. Das wird nicht bei uns sein. Und wenn wir denn irgendwann mal wollen, können wir uns vor den Folgen auch besser schützen als andere, wenn wir irgendwann mal wollen. Und ich glaube, das, was angesprochen wurde über die Menschen draußen, ja, wir müssen uns auch um die kümmern. Wir brauchen letztendlich, so wie es im Winter Kälteschutzräume gibt, brauchen wir auch systematisch im Sommer Hitze. Schutzräume, wo Menschen Erleichterung, Linderung finden können. Alles das gibt es im Moment noch nicht. Wie gesagt, das sind alles so viele Dinge. Ich habe keine Hoffnung, dass das in irgendeiner Form rechtzeitig passieren wird. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Und steht über der Hölle bei Dante. So, und ich habe keine Hoffnung, dass irgendwas von dem, was diskutiert wurde, rechtzeitig passiert vor vor der Situation, in die wir reingeraten.
Hitzewellen und Hitzeschutz, wann handeln wir? Das war das Thema heute im Forum, hier bei SWR Kultur. Ich danke meinen Gästen Dr. Julia Hellmann, sie ist Medizinpädagogin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Georg Pinz war bei uns von der Stadt Mannheim, er ist Leiter des Fachbereichs Klima, Natur, Umwelt und mit dabei war auch Jörg Kachelmann, Meteorologe, Unternehmer und Publizist. Danke an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.